Ja, wunderschönen guten Abend. Ein Nachtfoyer mit dem Thema Kunst in einer anderen Stadt oder Kunst einer anderen Stadt, Entschuldigung. Die Reihe Nachtfoyer, ich weiß nicht, wer zum ersten Mal hier ist, ist eigentlich eine Veranstaltung, die genau hier im Foyer stattfindet und sich in erster Linie um Buchvorstellungen kümmert. Das heißt, Künstler oder Ausstellungsmacher treten an uns heran und bitten um eine Möglichkeit, ihre Projekte, ihre Publikationen hier vorzustellen. Das ist vor einiger Zeit passiert. Die Andrea Knoblauch hat, oder sollen wir dagegen anreden? Dagegen anreden. Da hat die Andrea Knoblauch mich gefragt, ob sie eine in Planung befindliche Publikation, und sie liegt vor, ich denke, viele werden schon heute reingeschaut haben, diese Kunst einer anderen Stadt hier in der Kunsthalle vorzustellen. Und ich habe mich sehr gefreut, weil das zum einen so eine Art Projektschiene ist, die wir hier seit einiger Zeit machen. Also wirklich das Kümmern auch um Felder, die nicht im reinen Kunstbetrieb stattfinden, sondern eben im öffentlichen Raum oder im urbanen Raum oder eben in verschiedenen Bereichen, die dann natürlich nach einer Dokumentation schreien förmlich, also ein Buch brauchen oder eine Webseite brauchen oder was auch immer. Und das eben dann hier auch ein Forum haben kann und soll, wo sowas diskutiert oder vorgestellt wird. Wir wollen das ja heute Abend auch diskutieren. Ich darf die Gäste vorstellen, freue mich sehr, dass wir heute Abend Andrea Knoblauch, Ute Verköper und Katja Assmann zu Gast haben. Genau, Andrea Knoblauch ist Düsseldorferin, ich weiß nicht, bist du hier geboren? In Hamburg geboren, aber lebt und arbeitet in Düsseldorf, hat an der HFBK Hamburg und an der Kunstakademie hier in Düsseldorf studiert und Meisterschülerin von David Rabinowitsch. Sie erhielt verschiedene Preise und Arbeitsstipendien, zum Beispiel den Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstler, Förderpreis für bildende Kunst des Bundesministers oder auch das Arbeitsstipendium des Kunstfonds Bonn. Sie war Artist in Residence in Graz, in Dresden, in Salzburg und letztes Jahr in Tansania auf Einladung des Goethe-Instituts in Dar es Salaam. Ausstellungen von ihr gab es unter anderem in der Städthalle Zürich, im Dortmunder Museum am Ostwall, und sie entwickelte Kunstprojekte für Stadträume, unter anderem für die Ortstermine München oder das Festival der Region in Linz. Ute Verköper, herzlich willkommen. Jetzt geht's. Lebt und arbeitet in Hamburg, aber geboren in Dortmund, wie ich eben erfahren habe, ist Kuratorin und Autorin und war unter anderem Gastprofessorin an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee und hat auch in verschiedenen Kunsthochschulen unterrichtet. Unter anderem hat sie das Hochschulmodell Transmedien an der HFBK von 2001 bis 2004 geleitet. Und ich bin sehr froh, denn sie ist gerade aus Nizza eingeflogen. Promotion über die deutsche Künstlerin Anna Oppermann, was mich auch sehr freut, denn Anna Oppermann, großes Ensemble in Aachen, ne? Und demnächst zu sehen in Mönchengladbach im Abteiberg-Museum. Da ist eine Arbeit angeschafft worden, die in Kürze doch zu sehen ist. Also Anna Oppermann ist eine ganz wesentliche Künstlerin der 70er Jahre, große Ensembles, auch soziale Interaktionen. Also sie betreut den Nachlass der Künstlerin und die Reinterpretation ihres Ensembles. Neben Textpublikationen hat sie diverse Ausstellungen kuratiert. Ich sage jetzt mal die Sache mit der Verantwortung, den Marion-Ermer-Preis 2008 in Weimar. Oder eben Anna Oppermann im Württembergischen Kunstverein in Stuttgart und der Generali Foundation in Wien 2007. Oder auch Get That Balance, Ausstellungen, Filme, Symposien auf Kampnagel in Hamburg 2001. Und was ich toll finde vom Titel alleine, der Unfriedensabotage von Wirklichkeiten im Kunstverein in Hamburg und im Kunstkonzert. Da geht's schon los. Genau, und gemeinsam haben beide eben an dem Projekt gearbeitet, an dem Buch gearbeitet, wo es ja heute Abend drum geht. So, dann Katja Assmann. Das ist wirklich auch eine große Freude, zum zweiten Mal hier im Rahmen auch eines Nachtfoyers, oder wir hatten da unser Nachtfoyer-Spezial. Aber sie ist wirklich Expertin und jetzt auch künstlerische Leiter geworden von, wir haben es eben mal so nett gesagt, Kunst in urbanen Strukturen, aber es muss korrekt heißen, Kunst im urbanen Raum. Und sie hat auch eine Publikation mitgebracht, die mal vorstellt, was die letzten Jahre passiert ist. Denn es sind ja doch im Ruhrgebiet seit, ich glaube jetzt fast 20 Jahren oder wie lange, so interessante Entwicklungen im Gang und eben Umstrukturierungspläne, wo eben IBA oder auch dein Büro oder Personen mit dir um dich herum und du selber einfach Dinge in Bewegung gesetzt haben, die ja faszinierend sind, auch experimentell häufig angedacht sind, aber letztlich doch Experimente in einer Art, die strukturell sind. Von daher war das mit dem urbanen Raum und den urbanen Strukturen gar nicht so weit weg. Sie hat davor als Projektleiterin die Landesinitiative Stadtbaukultur gemanagt und inhaltlich betreut und war Programmleiterin für die Bereiche Architektur, Stadtentwicklung und bildende Kunst bei der Kulturhauptstadt Europa Ruhr 2010. Studium Architektur und Kunstgeschichte. Und sie arbeitete eben maßgeblich an der IBA Emscher Park und übernahm in der Endphase die Bereichsleitung Kunst und Kultur. Zudem arbeitete sie an interdisziplinären Kunstproduktionen und Ausstellungen zu den Themen Architektur, Design und Landschaftsarchitektur. So, jetzt wissen Sie genau, wer hier oben steht. Mein Name ist Gregor Jansen, ich leite die Kunsthalle, wer das nicht weiß. Aber so, wir hatten jetzt Folgendes vor. Bevor wir nämlich vielleicht etwas tiefer ins Buch noch einsteigen, wollten wir einen Parcours laufen.
Okay, dann übernehme ich mal. Vielen Dank für diese wunderbare Vorstellung. Und unser Parcours beginnt eigentlich erstmal mit einer kurzen Anekdote des Entstehungsprozesses, weil Andrea und ich haben uns 2008 zusammengesetzt in Hamburg und sind im Gespräch auf die Idee, die eigentlich paradoxe Idee einer Akademie der Stadt oder in der Stadt gekommen. Und 2009 bot sich dann auch dank IBA, denn IBA ist fürs Ruhrgebiet natürlich auch ein ganz wichtiger Motor gewesen, also dank der internationalen Bauausstellung IBA Hamburg, die Möglichkeit, eben die Akademie einer anderen Stadt auch tatsächlich zu gründen. Das haben wir dann auf den Elbinseln in Wilhelmsburg, das ist das IBA-Gebiet, getan am 1. April 2009 und konnten dann bis zum Ende letzten Jahres eben halt ein mehrschichtiges oder mehrgleisiges Projekt entwickeln, das sich über 3 Jahre immer wieder verändert hat. Zunächst aber mal kurz zum Begriff der Akademie, denn das war eigentlich unser Ausgangspunkt. Die Akademie ist ja eigentlich etwas, was sich aus der Stadt, eben aus der Polis zurückgezogen hat, als Plato an den Rand der Stadt gegangen ist, um einen Raum zu schaffen, in dem tatsächlich die reine Philosophie möglich wird. Und was wir versucht haben oder versuchen wollten oder was der Antrieb im Grunde dieses gesamten Akademieprojektes war, in die Stadt hineinzugehen und in der Streuung durch die Stadt eben lauter Räume entstehen zu lassen, in denen eine andere Art von Konzentration oder eben halt auch künstlerische, ästhetische Erfahrungen möglich werden können. Und diese Streuung und Sammlung und dieses Hin- und Herbewegen, das war eigentlich von Anfang an der Motor. Und wir haben dann über die Jahre das ungefähr so ausgebreitet, ohne dass das ein Masterplan war, das möchte ich jetzt davor sagen, weil das hört sich jetzt ganz toll an. Ich sage, also 2009 war eine tatsächliche Hineinbewegung und ein Zugehen auf den Ort. 2010 ein Durchqueren der Stadt angesagt, also es ging alles durch und verband eben halt ganz verschiedene Stadtregionen. Und 2011 ging es dann um Reflexion und Streuung, Ausbreitung wieder. Und in 2012 sind wir jetzt wieder da, dass wir sammeln und recherchieren. Also das heißt, so wie in verschiedenen Phasen eben immer unterschiedliche Bewegungen auf den Stadtraum zu und durch ihn hindurch und ausgehend darauf. Und wir möchten jetzt alle einladen, diese Bewegung jetzt auch tatsächlich nochmal mit uns im Raum kurz nachzumachen, indem wir nämlich dann zu diesen verschiedenen Stationen kurz gehen.
Also die erste Station, zu der wir Sie einladen, ist auch das erste Jahr, das wir in Hamburg verbracht haben, das Jahr 2009. Das versteckt sich hier unter der Treppe. wenn Sie hier Lust haben, ein bisschen zusammenzukommen. Wir wollen jetzt eigentlich nicht erzählen, was wir in diesen 3 Jahren von 2009 bis 2011 in aller Einzelheit getan haben in Hamburg, sondern versuchen uns bei der Schilderung der Jahre eigentlich zu konzentrieren auf die unterschiedlichen Formen und Formate, die sich da gefunden haben. Im Jahr 2009, das war unser erstes Jahr auf diesem IBA-Gelände, auf den IBA-Inseln Wilhelmsburg und Veddel, ging es eigentlich erstmal darum herauszufinden, wie man eigentlich in die Stadt tatsächlich hineinkommt, wie man da eindringen kann, wie man es schaffen kann, Orte in dieser Stadt aufzumachen, tatsächlich im Stadtraum selber, auf den Straßen und auf den Plätzen, an denen dann ein Nachdenken, ein Fragen, ein sich auseinandersetzen, auch mit den Fragestellungen, die in diesem Raum vorhanden sind und umherwandern, wo das möglich wird. Und da ist es gerade zu sehen gewesen, wir haben da ein Format erfunden, das hieß Wandernde Akademie, und sind mit 2 großen Kisten voll mit Tragegurten in die Stadt gezogen, haben uns an Orten niedergelassen und diese Gurte an dem festgebunden, was da zu finden war, also sozusagen so aus einem latent vorhandenen Plan mit diesen Gurten eine Architektur errichtet, die da eben nur wenige Stunden vorhanden war und dann wieder verschwunden ist, um an einem anderen Ort aufzutauchen. Und das, was wir da gemacht haben, war eigentlich wirklich Fragen vorzuschlagen. Wir hatten in einer weiteren kleinen Kiste 86 Fragen dabei und haben halt mit den Leuten, die da vorbeigekommen sind, zufällig immer wieder neue Gespräche angefangen und über diese Fragen nachgedacht, zum Beispiel, was ist Normalität oder warum bin ich und nicht du? Und also lauter so Dinge, wo man nicht sozusagen sofort eine Antwort findet, sondern schon doch etwas länger braucht und sich irgendwie anfängt, vielleicht infolge dieser ersten Frage auch andere Fragen zu stellen. Ja, das war so ein Versuch, irgendwie die Insel kennenzulernen, dieses Stadtviertel kennenzulernen, indem man sich dem auch aussetzt, also tatsächlich da ist und ansprechbar ist. Und demgegenüber gab es dann aber auch wieder so eine Bewegung in eine Konzentration hinein. Es gab auch eine große Ausstellung, die wir Zeichen von Respekt genannt haben.
Vielleicht könnte man noch anfügen, dass wir natürlich parallel dazu ganz furchtbar viele Gespräche mit den unterschiedlichsten, man sagt das immer so ätzend, Akteuren auf den Elbinseln geführt haben, und zwar mit den Kirchen, mit den kulturellen Einrichtungen, mit den Schulen und mit Lehrern, mit ganz vielen Menschen halt, und dann auch dort aus diesen Gesprächen heraus noch verschiedene Programmformen entwickelt haben. So tourte dann über die Elbinseln parallel ein Filmprogramm durch alle Kirchen, das über Glaubenskulturen ging, weil uns es erschien, dass diese Glaubenskonflikte und Glaubensgräben dort ganz besonders scharf gezogen sind, denn die Elbinseln sind in sich verinselte Inseln, die in den, gerade weil schon sehr früh eben Migranten gekommen sind, besonders und sehr viele türkische Migranten, eben halt ganz starke und sehr traditionelle türkische Gemeinden wohnen. Und es ist uns dann in diesem Filmprogramm auch gelungen, wirklich zu richtigen Dialogen zusammenzukommen innerhalb dieser Kirchen. Und es waren alle Kirchen also beteiligt. Oder dass wir angefangen haben, noch Ausflugsprogramme zu entwickeln, Sprung zurück über die Elbe, nämlich nicht nur hinein, sondern dann auch schon wieder hinaus Bewegungen gemacht haben. Und die Akademie vor Ort. Und Zeichen von Respekt, natürlich. Eine große Ausstellung auf 2000 Quadratmetern in einem leerstehenden Gebäude, die auch ein bisschen einen Tabubruch begangen hat, indem wir nämlich tatsächlich internationale Kunst zusammen mit Arbeiten von Schülerinnen und von Menschen der Elbinseln gezeigt haben. Und das war sehr gewagt, der Raum gab es aber ganz gut her, weil man Kabinette hatte, wo jeder eben seinen Raum finden konnte und trotzdem ein Dialog hergestellt wurde über diese verschiedenen Anliegen oder auch ästhetischen Sprachen. Ich glaube, das wird auch ein wenig deutlich in der Publikation, über die wir dann immer wieder auch sprechen werden im Laufe des Ganzen, in der wir versucht haben, eben halt diese Ansätze alle in dichten Bildseiten vorzustellen und auch in ihrer Heterogenität und eben halt in ihren unterschiedlichen Ansprüchen und eben Ausformulierungen.
Ja, ich
Akademie vor Ort.
Genau, ich wollte das Stichwort Akademie vor Ort nochmal aufgreifen. Wir haben uns natürlich auch dafür interessiert als Akademie, was ist eigentlich das Wissen vor Ort? Wer weiß etwas und wie lässt sich das mitteilen? Und haben ein Programm aufgelegt, wo Leute, die wir da kennengelernt haben, in diesen vielen Gesprächen, die wir führten, ihre Interessen, ihre Fähigkeiten, ihr Wissen auch über die Insel, über die Geschichte der Insel, über interessante Orte auf der Insel. Wilhelmsburg ist, man glaubt es kaum, ganz oft Filmset gewesen. Zuletzt Soul Kitchen von Fatih Akin ist in Wilhelmsburg gedreht worden. Den kennen Sie vielleicht, diesen Film. Also dazu gab es Führungen, es gab Workshops für eine Open Source Photoshop-Ersatzprogrammatik. Ich kenne mich damit nicht aus, deswegen kann ich das nicht so genau erklären. Und diese ganzen Akademie vor Ort Veranstaltungen fanden also auch an den Orten statt, Lehrer, die Lehrenden sich dafür ausgesucht haben, zum Beispiel in einem Hinterzimmer von einem Herrenschneider, wo wir 24 Fotoalben angeschaut haben, die die Gattin dieses Herrenschneiders über Jahrzehnte gesammelt hat und in der praktisch die ganze Geschichte dieses Stadtteils vorhanden ist. Es sind so kleine Schätze auch gehoben worden mit der Akademie vor Ort, mit diesem Programm. Es gibt da hinten so ein Programmheft, wenn Sie mögen, können Sie dieses ganze Programm dort auch nochmal nachvollziehen. Und als Überleitung greife ich jetzt auch nochmal die Akademieausflüge auf. Das war für uns auch ein ganz wichtiger Impuls, zu sagen, nein, diese Insel muss sich eigentlich auch öffnen zur Stadt hin. Es muss auch einen Rücksprung geben. Es kann nicht immer so sein, dass aus der Innenstadt nach Wilhelmsburg gelockt wird, sondern die umgekehrte Richtung über die Elbe. Die Elbe trennt halt diese Inseln von der Hamburger Innenstadt ganz stark ab. Dazwischen liegt noch das Hafengebiet, also dass sozusagen Wilhelmsburg hinter dem Hafen noch liegt und auch von der Stadtseite irgendwie kaum zu sehen ist, also tatsächlich sehr inselhafte Situation da ist. Dieser Rücksprung hat eigentlich so stattgefunden, dass wir eingeladen haben, Institutionen in der Hamburger Innenstadt zu besuchen, Kunstinstitutionen wie die Kunsthalle, das Barlachhaus, das Jenischhaus, also tatsächlich die Institutionen der Stadt, in der Kunst gezeigt wird und sichtbar wird, und das hat ganz interessant funktioniert, weil sich immer wieder verschiedene Gruppen gefunden haben, die dann daran teilgenommen haben, zum Beispiel Menschen, die einen sozialen Treffpunkt betreiben, eine Seniorengruppe, aus der wir dann später auch unsere Aufsichten für die Ausstellung rekrutieren konnten. Und aus diesem Impuls auch von dem IBA-Gebiet ausgehend eben in die Stadt zu gehen, hat sich dann das Programm für 2010 eigentlich entwickelt. Und jetzt gehen
wir gehen noch mal einmal dort vorne hin, aber ich möchte noch eins nachtragen. Ich denke, in dem, was wir gesagt haben, es ging um, ist vielleicht deutlich geworden, dass es bei all den Aktivitäten nie darum ging, riesige Öffentlichkeiten zu generieren, sondern es ging immer darum, heterogene Öffentlichkeiten zusammenzubringen, Menschen, die sonst eben halt tatsächlich nicht zusammengekommen wären, nicht in den Dialog getreten wären und die voneinander auch ihre eigenen, entweder das Wissen oder eben halt die ästhetischen Mitteilungen gar nicht kennengelernt haben. Wir haben zum Beispiel eben Imame und islamische Gemeinden durch die Ausstellung geführt, und es waren wunderbare Gespräche, die entstanden sind. Also diese, es geht eben halt schon um dieses Moment auch qualitativer Öffentlichkeiten. Und jetzt gehen wir zu...
Habt ihr euch darauf verlassen, dass diese Gemeinden Leute zu euch schicken? Habt ihr gesagt, ihr wartet da auf die, die kommen dahin? Oder habt ihr selbst dafür gesorgt, dass da jemand kommt? Oder jemand zu den Wetter spannend, also Jugendliche sehe ich da gerade, Kinder, Erwachsene, alles, die kommen dahin, oder?
Es gab beide Formen. Also entweder wurden Leute auch tatsächlich angesprochen, aber die andere Variante, das war tatsächlich wie ein Netz, ne?
Mhm.
Also
Also wir haben für die Ausstellung in Hamburg-Wilhelmsburg gab es noch nie eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst. Das war sozusagen eine Premiere. Und auch in dieser besonderen Konstellation, dass eben Projekte von Schülerinnen und Schülern angeleitet, von Künstlern gezeigt wurden. Das hat zur Folge gehabt, dass natürlich Lehrerinnen und Schülerklassen dahin gekommen sind.
Eltern.
Und eben auch die Eltern, und wir haben aber auch zusammen mit der Künstlerin Christine Lemke ganz gezielte Programme entwickelt, indem wir zum Beispiel Integrationskurse eingeladen haben und bestimmte Führungen entwickelt haben für Integrationskurse, die dann durch die Ausstellung gezogen sind. Und also es war so ein Wechselspiel zwischen sehr offensiv auf Leute zugehen, anrufen, sagen, ihr seid doch der Verein so und so, wollt ihr nicht mal vorbeikommen und eine Führung machen? Und auf der anderen Seite aber eben selber auch in die Stadt gehen und sich konfrontieren mit dem, was zufällig passiert und was sich da an Gesprächen ergibt.
Ja, und man hat sicherlich gehört, dass das Ganze sehr dicht war und vor allen Dingen sehr verausgabend für das Team. Und wir haben dann für 2010 eine ganz andere, ja einfach, wir gehen jetzt hier hin, für 2010 eine ganz andere Form gesucht, und zwar... Und auch sehr schnell gefunden. Das heißt, wir haben sie nicht wirklich gesucht, sondern sie hat uns gesucht. Wir sind nämlich an den Hamburger Landungsbrücken, das ist tatsächlich der zentrale Tourismuspunkt in Hamburg, ausgestiegen. Und an den Hamburger Landungsbrücken gibt es eine Stadtkarte, die sehr bemerkenswert ist, denn die steht direkt vor der Elbe, also man blickt auf den Hafen. Und diese Karte sagt einem aber nicht, was vor einem liegt, sondern nur das, was hinter einem und neben einem liegt. Das Ganze, was auf der Südseite ist, ist abgeschnitten. Der einzige Punkt, der markiert ist, der Aussichtspunkt Steinwerder, von dem man wiederum dann auf die Stadt gucken kann. Also es sagt ganz klar die Hierarchie dieser Stadt. Der Norden ist Hamburg, der Süden ist nicht eigentlich Hamburg. Und das ist historisch natürlich auch so gewachsen. Wilhelmsburg ist tatsächlich nicht Hamburg, Harburg nicht Hamburg. Das ist erst im Laufe des 20. Jahrhunderts und eingemeindet worden sukzessive. Und die Wilhelmsburger sind auch durchaus sehr eigen, also die dort Geborenen, und sind ganz klare Wilhelmsburger. Also es gibt da auch wieder Enklaven auch in Wilhelmsburg, wo es ganz stark nur darum geht. Wir haben dann ausgehend von dieser Karte gesagt, also dieser Sprung über die Elbe, das muss jetzt auch dieses Thema sein für ein Projekt, das wir Aussicht auf Veränderungen genannt haben. Und dann einmal quer durch die Stadt von Altona bis nach Harburg entlang einer verbindenden S-Bahn-Linie haben laufen lassen, rund um 5 S-Bahn-Stationen.
Genau, und da ahnt man dann vielleicht schon, dass da die nächste Verausgabung nicht so weit entfernt war von der ersten, weil 5 S-Bahn-Stationen mit Kunstwerken auszustatten, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist ja durchaus ein ehrgeiziges Projekt. Das ist uns dann aber auch erst aufgefallen, als wir mittendrin waren. Und die Idee, die dahinter steckt, oder die Vorstellung, die dahinter steckt, war eigentlich auch die, man muss mit dieser S-Bahn fahren, wenn man nach Wilhelmsburg will. Man kommt da überhaupt nicht drum rum. Also es ist die kürzeste Verbindung in die Innenstadt, und die wird eben vielfach benutzt, egal ob man ausgehen will oder zur Arbeit muss oder irgendeinen Behördengang zu erledigen hat. Man muss mit dieser S-Bahn fahren, und es ist eben immer diese Linie 3. Und unsere Vorstellung war dann halt auch, wir benutzen diese S-Bahn jetzt als Ausstellungs-Shuttle, also sozusagen als Pfad von Projekt zu Projekt. Und in diesem Fahren und sich durch die Stadt bewegen, wird die Stadt aber auch auf eine bestimmte Art und Weise sichtbar. Also diese Bahn fährt über Brücken und auf Viadukten. Man hat einen unglaublichen Überblick über diese ganze Stadt. Im nächsten Moment verschwindet sie im Tunnel. Und man hört eben nur noch über die Ansagen, wo man sich gerade befindet, ahnt aber eben nicht mehr, was oben drüber ist oder wie es dort aussieht. Und unser Parcours hat sich eigentlich auch immer an dieser Vorstellung des Perspektivwechsels, des sich Bewegens durch die Stadt und des Wechselns von Perspektiven orientiert. Wir hatten Orte auf Parkdecks, wo man wiederum bestimmte Aussichten genießt, die man sonst nie sieht, weil auf dem Parkdeck, die obersten Parkdecks sind eigentlich immer leer, da parkt keiner und es guckt auch keiner runter. Wir hatten aber auch Ausstellungen in einer Souterrain-Wohnung, und wir hatten Projekte in Fahrstuhl-Ausgangsräumen, die in aller Dunkelheit liegen. Also wir haben wirklich
und im alten Elbtunnel.
Was?
Elbtunnel.
Im Elbtunnel, genau, wichtig, wichtig. Der alte Elbtunnel in Hamburg, der die beiden Seiten, also die Hafenseite, die Industrieseite und die Innenstadtseite unter Wasser verbindet, kam da auch drin vor. Also wer diesen Parcours gegangen ist, ist durch die Stadt gegangen auf einer ganz bestimmten Linie, die diverse Höhenmeter überwunden hat und die Stadt eben in ihrer ganzen Vielfältigkeit und mit diesen ganzen vielfältigen Raumqualitäten, jetzt ohne Wertung, Raumqualitäten tatsächlich erlebbar macht.
Aber ganz wesentlich war natürlich, dass schon die Projekte, die gezeigt wurden, nicht einfach nur für Orte gemacht wurden, sondern meistens im Dialog zwischen verschiedenen Stadtteilen. Also so haben wir auch hier wiederum Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die sich intensiv entweder mit bestimmten Situationen auseinandergesetzt haben oder die gemeinschaftlich mit Kindern, Jugendlichen gearbeitet haben. Auch wiederum diese Verbindung zwischen verschiedensten Medien, verschiedensten Ansätzen und Zugangsweisen. Und es gab dann eben Projekte, beispielsweise eines haben wir gerade gesehen, an dem dann am Ende 100 Grundschulkinder beteiligt waren, die alle auf die Veddel, einen wirklich sehr abgeschlossenen Stadtraum, eine Art globales Dorf gekommen sind, um dort in der Kirche eben halt eine riesige Wunschhausinstallation zusammen mit einer Berliner Künstlerin, Katharina Lüdecke, zu gestalten. Und das war ein riesiges Projekt, das sich über Monate hinzog und dann am Ende eben halt immer wieder in verschiedenen Phasen diese ganzen Kinder quer durch die Stadt zusammenbrachte, nämlich von Altona aus Wilhelmsburg und von der Veddel, die dort dann zusammengearbeitet haben. Das ist nur ein Beispiel dafür, weil es ging ja immer wieder nicht nur um dieses Hoch- und Runtergehen, sondern auch schon gleich in den Projekten eben halt um solche Konstellationen und Dialoge und dann wiederum das Ganze noch in Konstellation. Es war übrigens eben halt, wenn man es dann tatsächlich alles gemacht hat, leider ungefähr 8 Stunden gedauert und es war schon ein sehr anstrengender Parcours, wenn man ihn total von Anfang bis Ende gegangen ist. Aber halt ist, man konnte ja auch überspringen, auslassen oder bestimmte Konstellationen ansehen. Aber dieses, was du beschrieben hast, dieses rauf, runter, unten, oben, von der Seite eben halt immer wieder andere oder schräge Blickwinkel auf die Stadträume, auf diese verschiedenen Stadträume zu gewinnen, die alle in Umbruchphasen sich befinden. Also Altona Nordstadt war das und eben halt bis Harburg und die Elbinseln. Ja, nach diesem Jahr haben wir mit unseren Geldgebern gesprochen und haben vorgeschlagen, dass die Elbinseln jetzt nun wirklich eine Pause brauchen und wir auch und wir müssten eben halt nachdenken. Und das haben wir dann unter das Motto Reflexionsjahr gestellt und haben vorgeschlagen, eben halt in der Zeit dann tatsächlich diesen Rückblick zu machen, der dann in diesem ganz dicken Buch am Ende rausgekommen ist. Und das hat ja auch seinen Grund, warum das so dick und schwer ist, weil es waren so viele ephemere Prozesse, dass wir gedacht haben, das Ephemere muss irgendwie mit einem Gewicht in der Welt bleiben, eben halt zumindest auch im Gespräch. Es sind auch ganz viele flüchtige Stimmen eingesammelt in diesem Buch. Ganz wichtiges Charakteristikum dieses Buches ist, dass es eben Bild und Text trennt. Man kann textlich nachlesen, die Chronologien, die Bilder sind wieder neu gestreut und immer wieder als Montagen da. Und das heißt, man kann im Grunde jedes Projekt nochmal in irgendeiner neuen Form nacherleben, die nicht dokumentarisch ist, sondern eben halt auch ganz stark durch unseren Rückblick geprägt ist. Und ja, und dann neben diese Reflexion trat dann noch ein weiteres, was uns ganz besonders wichtig war, nicht nur zu enden mit etwas und wegzugehen, das nächste,
sondern auch einen neuen, wie soll man das sagen, mit einem Tusch nochmal ganz neue Perspektiven aufzumachen für Möglichkeiten, Kunst auch auf die Elbinseln zu bringen oder eben in die ganze Stadt Hamburg zu bringen oder auch in andere Städte und haben im Herbst, im November, Mitte November 2011 ein Symposium auf den Elbinseln veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Hamburger Kunsthochschule und der Hafen City Universität. Das hieß verschiedene Ansichten teilen und dazu gehen wir jetzt wieder hier weiter. Das wäre jetzt gut gewesen, wenn du gerade im Bild gewesen wärst. Du verschiedene Ansichten teilen. Wir haben halt in der Organisation dieses Symposiums versucht, eben diesen Impuls aufzunehmen, den wir mit Aussicht auf Veränderungen eigentlich tatsächlich ganz stark ins Spiel gebracht haben und auch 2009 schon begonnen haben. Es hat an drei verschiedenen Orten stattgefunden, sehr charakteristischen Orten. Was Sie hier sehen, ist das Haus der Jugend Kirchdorf. Es ist ein neu gebautes, wunderhübsches Haus für die Jugendlichen im Stadtteil, das leider den Haken hat, dass die komplizierte Architektur von dem vorhandenen Personal überhaupt nicht bespielt werden kann und ständig große Teile dieses Hauses geschlossen sind. Der
komme ich ja jetzt.
Genau.
Das Wort übernehmen. Denn dieses Symposium hat tatsächlich so lebendig und facettenreich das Projekt war, auch ganz unterschiedliche Menschen, die mit Kunst im öffentlichen Raum arbeiten, eingeladen zu berichten, was sie denn anderswo auf der Welt gemacht haben. Und ich habe das als wirklich sehr lebendig und inspirierend empfunden, nicht nur für die Besucher, auch die Redner, die sich in vielen Fällen auch nicht kannten und die Arbeit nicht kannten. Alleine so eine Abfolge von Serafina Lenz aus Berlin, die über Jahre hinweg ein partizipatives Projekt in Berlin geleitet hat, Nobotic Research, die ganz anders mit öffentlichem Raum umgehen. Alleine diese Konstruktion und die Rednerabfolge war sehr spannend und ich glaube, wir haben das alle sehr genossen. Und von diesem wunderschönen Jugendzentrum hat man uns bei bitterkalten, sonnigen, nordischen Wetter dann noch zu anderen Veranstaltungsorten, nämlich in die Akademie einer anderen Stadt, oder?
Nee, ist das die Akademie? Universität der Nachbarschaften, das ist ein Ableger der Hafen City Universität, der Architekten, die dann vor Ort eben halt arbeiten dort. Das war
der erste Abend und da wurde dann auch gefeiert. Also auch dieser ganze Gestus, dass man nicht nur über Kunst redet, sondern dass man einfach miteinander redet und Kunst erlebt und die Stadt erlebt, ist einfach sehr gut gelungen bei diesem Symposium. Und am folgenden Tag waren wir auch in der Universität der Nachbarschaft und noch in einem Bürgerzentrum.
Im Bürgerhaus Wilhelmsburg?
Ja.
Und diese Wege dazwischen, wir hatten dann schon Sorge, da verlieren wir doch alle, da kommt doch keiner mehr hin. Es ist aber gar nicht so gewesen. Wir hatten also irgendwie eher so Zugewinne über die Zeit. Ich habe auch hier das Gefühl, je länger wir laufen, desto mehr Zugewinne gibt es. Also das ist ganz komisch. Und alle fanden die Wege auch gar nicht unangenehm, sondern das waren dann wie die Pausen, in denen man reflektieren konnte über das, was eben... Ja, gerade
und man ist
wurde.
Zusammen Bahn gefahren und Bus gefahren und hatte einfach ganz tolle Gesprächsstoffe neben der Kunst. Also man hat sich wirklich kennengelernt. Es waren tolle zwei Tage.
Also das freut mich jetzt oder uns natürlich total, dass du das jetzt hier sogar noch öffentlich so sagst.
Das war nicht geplant.
Nee. Das war nicht geplant. Ja, und nach dem kurzen Einblick, also wir haben jetzt ja nicht über die einzelnen Projekte und über das, was gesagt wurde, berichtet, das wird eben halt in diesem Spiel zwischen Bild und Text in dem Katalog sicherlich deutlicher. Zu dem Symposium gibt es eben Informationen auf der Homepage und ich glaube auch unsere Homepage
haben,
ist insgesamt ganz,
ja,
ganz ordentlich.
Ja, unsere Homepage wie Mitwissernet sei hier mit wärmstens empfohlen und es gibt da hinten auf dem Tresen auch das Programm des Symposiums, verschiedene Ansichten teilen. Das ist dieses Heft mit dem gelben Balken, das man sich mitnehmen kann, solange noch welche kommen.
Und das andere ist eben halt der Parcours von 2010, da gibt es auch so ein Heft, das ja, man mitnehmen da.
Und jetzt?
Jetzt reden wir. Ne? Jetzt gehen wir wieder zurück auf diese. Wir bleiben doch jetzt nicht hier, oder?
Nein. Sie müssen sich jetzt wieder an den alten Ausgangsort bewegen. Genau, denn nach dem kleinen Rundgang dachten wir, ist es ja doch vielleicht nochmal gut, ein paar generelle Dinge anzusprechen oder mal auf die Fragen wirklich der Künste in urbanen Strukturen. Nein, also was ich interessant finde, weil ich habe damals, oder der Thomas Stricker hat ja auch ein Nachtfolie hier gemacht und war damals eben beteiligt dabei Außendienst, eines großen Skulpturprojektes in Hamburg. Und es gibt ja in Hamburg eine, übrigens nicht mehr, soweit ich weiß, die Kulturbehörde auch für Kunst im öffentlichen Raum.
Das gibt es natürlich noch, und zwar gibt es die Kunstkommission. Das Problem ist, Hamburg war ja da wirklich wegweisend und hat auch viel Geld in diese, quasi verfügbar gemacht, unabhängig von Kunst am Bau. Über die Kunstkommission, bei der dann auch die Künstler aus Hamburg Projekte einreichen können und dann gefördert werden. Aber das Geld ist so massiv gekürzt worden, das ist eigentlich lächerlich für eine Summe. Also wir haben, glaube ich, so um die 150 bis 200.000 Maximum im Jahr und für die gesamte Stadt.
Genau, wenn ich mich noch mal kurz ansprechen wollte, wir kennen natürlich hier im Rheinland oder in Münster, muss ich ja genauer sagen, doch etwas anderes als das Rheinland, die Skulpturprojekte, die natürlich seit 1977 laufen und eigentlich damals ja eine reine, man nennt das ja Drop-Sculpture-Ausstellungen waren, also Künstler stellten Arbeiten für bestimmte Orte im Stadtgebiet aus. Und das hat sich natürlich auch über 87, 89, also alle 10 Jahre finden die statt, 2007 eben auch zu einem relativ komplexen Feld entwickelt. Was ich als ein anderes Stichwort empfinde, ist diese andere, die Akademie einer anderen Stadt, weil wir natürlich von Foucault den Text zu anderen Räumen kennen, den Heterotopien. Und das war natürlich das Hauptmotto der Documenta von Katharine David 2000, oh je. Die Documenta 10, wann war die? 97 schon? 97 dann. Ja, und das ist natürlich seitdem eigentlich auch ein feststehender Begriff, mit dem wir fokussieren bestimmte Orte, die außerhalb des Blickfeldes sind. Also ein ganz spezifisches soziologisches Moment innerhalb der Stadt. Denn die Frage ist ja generell nach diesen 40 Jahren eigentlich Kunst im öffentlichen Raum, ist dieser Begriff überhaupt noch, also für die Frage an euch drei eigentlich, ist dieser Begriff überhaupt noch tragfähig? Wohin hat er sich entwickelt? Reden wir lieber von urbanen Räumen? Reden wir lieber von urbanen Strukturen? Also dieses Moment der Stadtdekoration ist sicherlich noch genauso denkbar wie das Projekt des Künstlers als Stadtsoziologen. Also euer Projekt, hatte ich jetzt den Anschein, hat sich fast an Foucault, hat sich an Dinge wie Außendienst oder auch wie Christoph Schäfer mit seiner Idee, der die ganze Hafen, wie hieß das wieder, Hafenprojekt, Hafenstraße.
Parkfiction.
Parkfiction. Also, aber es geht um soziale Brennpunkte eigentlich in bestimmten Stadtstrukturen und um die künstlerische Intervention und eben auch, also wir haben ja eben schon mal darüber diskutiert, ein Begriff wie Nachhaltigkeit und nicht nur eine reine Parkbank-Situation oder die, ich kenne das noch von Andreas Siegmann, der auch angefangen hat, über diese Strukturen von Städteplanern oder die Denkweisen von Städteplanern zu arbeiten, weil er auch gemerkt hat, dass das eigentlich ganz anderen Dingen folgt als in rein pragmatischen Dingen. Also Bänke sind heute weg oder werden schräg gebaut, damit keine Homeless People dort übernachten oder sich niederlassen und so weiter und so weiter. Aber wie würdet ihr das verorten oder wo ist für euch da jetzt eine Möglichkeit, auch in diese Richtung weiterzudenken? Es ist ja für euch alle drei, denke ich, ein Thema, was weitergeht.
Also der Running Gag mit den urbanen Strukturen, das muss ich jetzt doch noch mal einmal aufklären, denn ich bin ja ganz frisch, seit dem 1. Februar eben leite ich diese Künste im urbanen Raum. Das ist so eine Organisation, die in der Nachfolge der Kulturhauptstadt sich mit diesem Thema, wo hat das Ruhrgebiet Begabung, wo Künstler im urbanen Raum gearbeitet haben. Und weil es dafür gar keine Begrifflichkeit gibt, haben dann die Politiker, die meine Stelle geschaffen haben, in einem Papier geschrieben, wir wollen die Künste im urbanen Raum im Ruhrgebiet bespielt haben. Aber auch da sieht man schon, dass es eigentlich keine Begrifflichkeit gibt für all das, was im Moment passiert im öffentlichen und urbanen Raum. Denn Kunst im öffentlichen Raum ist besetzt durch die Drop Sculpture. Und dann gibt es die sehr, sehr stark prozessualen, performativen Projekte. Aber es ist alles nicht so richtig unter einen Begriff zu fassen. Und dadurch auch dieser Titel mit Räumen, die dann in Strukturen, zu Strukturen werden, weil das natürlich noch nicht gelernt ist. Also wir haben gerade auch noch keine Begriffe für das, was passiert. Und die meisten der Künstler, die auch in eurem Projekt gearbeitet haben, würden sich ja nicht unter diesem Begriff richtig wiederfinden, Kunst im öffentlichen Raum.
Nee, das denke ich nicht, denn Kunst im öffentlichen Raum war natürlich ein ganz zentraler Schritt. Einmal raus aus der Institution mit dem Versprechen eben halt, sobald ich was auf den Bordstein stelle, ist es schon demokratisch und eben halt, weil alle sehen es und eben es hat dadurch eine politische Dimension. Wir sind also da ja natürlich Jahrzehnte weiter und wissen, so ist es nicht. Also zuvor, ich habe jetzt ausgeblendet die Geschichte der modernen Skulptur im Skulpturengarten, aber sondern...
Ja. 54 in Hamburg.
In Hamburg auch, ja, ja, ich weiß. Es ist immer diese Stadt, hat es eben halt, also diesen...
Vor der ersten Documenta, und das war ein revolutionäres Skulpturenprojekt, wo man auch wieder angedockt hat an die Vorkriegsmoderne. Also es war sensationell, was in Hamburg.
Ich meine, insgesamt ist das natürlich total spannend, diese gesamte Kunst im öffentlichen Raum oder Kunst am Bau-Diskussion, die ist ja tatsächlich in der Weimarer Republik wegen der Künstlernotlagen irgendwie überhaupt erst entstanden. Also man hat eben halt entschieden, so und so viel Prozent Bausumme eben halt den hungernden Künstlern zur Verfügung zu stellen. Und ich denke, das war ein ganz wichtiger Punkt, dann eben halt die Wiederfindung eben halt einer Stadtmarkierung oder nachdem das Standbild ausgedient hatte und nun eben halt die verschiedenen Wege zurück in die Gesellschaft oder diese Suchbewegungen der Kunst wieder irgendwo in Kontakt mit der Stadt oder eben halt mit anderen eben städtischen Räumen oder urbanen Räumen eben halt und nicht nur mit den Räumen, sondern jetzt mittlerweile und seit langem eben mit den Menschen auch wieder zu entstehen. Ich denke, das ist so, dass vieles, was wir gemacht haben, in langen, intensiven Prozessen mit unglaublich vielen Menschen entstanden ist und das ganz quer durch sämtliche Stadthierarchien, durch die politischen und kulturellen Einrichtungen, durch eben halt die verschiedensten Institutionen und Nicht-Institutionen der Stadt, das war das Entscheidende. Und wir haben dann für uns sowas wie quer durch Stadt, quer durch eben halt Gesellschaft als wesentlich treffender empfunden. Wobei wir natürlich mit so einem abstrakten Begriff Kunst auch nicht weit kommen, das wissen wir auch, jeder Begriff wankt in sich, aber es ist so eine Art in Bewegung versetzen, auf Veränderungen setzen und quer durch Prozesse anstoßen.
Ich glaube, dieses Wanken der Begriffe, das beschreibt eigentlich ganz gut, oder das beschreibt für mich eigentlich ganz gut, was da passiert ist, auch in dieser dreijährigen Arbeit, die ja auch durchaus nicht unkompliziert ist, weil sie eben im Zusammenhang einer internationalen Bauausstellung stattgefunden hat, einer Bauausstellung, die so einen Stadtteil umgräbt und Zäune errichtet und Gewohnheiten bricht und Stadt im Ausnahmezustand herstellt. Also die Veränderung, in der sich Stadt eigentlich sowieso dauernd befindet, wird durch die internationale Bauausstellung in diesen Vierteln, in diesem sehr begrenzten Raum nochmal ganz stark komprimiert und erwartet irgendwie sehr viel von den Bewohnern, weil sie eigentlich ständig aufgefordert sind, sich wieder neu zu orientieren und eben neu auch ihren Alltag zu organisieren in diesem Ausnahmezustand. Und für mich ist eigentlich interessant gewesen, auch an der Arbeit mit der Akademie einer anderen Stadt in so einem Stadtraum, tatsächlich das auch bei mir selber zu beobachten, dass eben Begriffe ins Wanken geraten, dass also auch dieser Terminus öffentlicher Raum sich irgendwann als etwas herausstellt, das man irgendwie kaum mehr in den Mund nehmen möchte, weil man es so derartig ungeeignet findet zu dem, was man erlebt, was sich ereignet. Und weil man auch, oder weil ich auch das Gefühl hatte, dass diese sogenannte Kunst im öffentlichen Raum, die auch diese ganze Begriffsgeschichte eigentlich immer wieder aufruft, schon lange nicht mehr da ist, wo man meint, sie zu verorten mit diesem Begriff, sondern dass es eigentlich um etwas ganz anderes geht und dass dieses andere eben etwas ist, das, ich glaube, da ringen wir auch immer noch damit. Also die Begriffe geraten ins Wanken, sie fallen um, werden ganz unmöglich und neue sind irgendwie noch nicht da. Aber dieser Zustand, den empfinde ich eigentlich auch als etwas sehr Positives und Gutes, weil man nämlich auch merkt, dass man ohne Begriffe eigentlich auch ziemlich gut zurechtkommt und eigentlich immer wieder auf die Fragen stößt, die dann tatsächlich diejenigen sind, mit denen man sich auseinandersetzen muss, um wieder sozusagen ein neues Begriffsgerüst für sich zu entwickeln. Und da gehört auch durchaus Stadt dazu. Was ist das eigentlich? Dieser öffentliche Raum, der sogenannte, das Werkzeug, der Werkzeugkasten dieser Kunst, wo dann solche Dinge wie Partizipation oder Intervention drinstecken. Und ich glaube, das war eigentlich auch das Interessante bei unserem Symposium, dass plötzlich alle mit diesen großen Fragezeichen im Kopf rumgerannt sind und eigentlich klar war, das muss weiter befragt werden und das muss auch intensiv untersucht werden, um dann herauszufinden, um welche Kunst, um welches Ereignis, um welche Momente geht es denn eigentlich.
Darf ich noch kurz was? Ja, also öffentlicher Raum, das hört sich ja eigentlich ganz treffend und harmlos an. Was das Problem an dem Begriff ist, ist eigentlich, dass etwas vorausgesetzt ist, was gar nicht da ist. Nämlich, dass die Diskussion, die Öffnung und dieser Dialog über etwas oder dieser Gesprächsraum schon immer hergestellt ist. Und wir haben für uns ja auch als einen zentralen Themenpunkt im ersten Jahr, da sind wir mit Themen angetreten, die Herstellung oder die Bildung von Öffentlichkeiten über Kunst eben angeführt. Und ich glaube, das war auch von Anfang an dann, das hat das gesamte Projekt begleitet und das halte ich für nach wie vor für wichtig. Dann das andere ist die andere Stadt. Das war auch eine ganz klare Absetzung gegen alle Vorstellungen von Stadtutopien oder eben halt die auf etwas, auf ein Ziel hinauslaufen oder eben halt ein unerreichbares Ziel hinauslaufen, also als die Idealstätte und sowas.
Aber dann wirklich soziologisch im Sinne Foucaults?
Also ja, dass man schon eher. Schon
Krankenhäuser wie Friedhöfe, Gefängnisse, dass man sowas in den Blick nimmt. Also jetzt nicht konkret bei euch, aber ihr habt ja auch einen Stadtteil. So wie ich das jetzt gerade verstanden habe, der nie Blickpunkt war, sondern eher ein Randgebiet.
Ja, also, aber dann nicht nur diese Orte in den Blick zu nehmen, sondern eben halt auch was ganz, die schon wiederum auch zu verschieben und dort eine andere Begegnung zwischen Menschen und Orten herzustellen, also zu ermöglichen. Ich würde ja immer sagen, man kann das nicht wirklich erzwingen und nicht herstellen, es passiert dann an manchen Stellen oder es passiert eben nicht, also das ist halt auch die Sache.
Also das, was ich eben noch ergänzen wollte, die Erfahrung, die wir in den Kunstprojekten auch im Ruhrgebiet gemacht haben, ist, dass die eine unglaublich starke Vermittlung bedürfen, weil, und das schließt so ein bisschen dem an, was du gesagt hast, die Menschen, die dort den öffentlichen Raum nutzen, jetzt nicht per se kunstaffin sind und man sie wirklich dahin führen muss. Und die Projekte, die in sich getragen haben, dass man mit den Menschen zusammen einen künstlerischen Prozess eingeht, eine ganz andere langfristige Bedeutung gewonnen haben. Und das ist im Ruhrgebiet sehr vergleichbar mit Wilhelmsburg, von der, ja, überhaupt der Struktur der Bevölkerung. Also von daher glaube ich, dass da zwar eine große Gefahr drin liegt, dass da was nicht so werden kann, wie man es sich am Anfang vorgestellt hat, aber das ist ja genau das Spannende. Das war bei der Kulturhauptstadt dann immer schnell ein Problem, weil ja Bilder geschaffen werden mussten. Wir hatten ja ein Ziel zu erreichen, aber genau da ist was Spannendes passiert. Und Markus Ambach ist ja heute auch hier und du hattest das andere Nachtfoyer auch angesprochen mit der Ausstellung B1R40 ist mit Janne van Heeswijk im Kreis Kaiserberg und Widerstand des kleinen Glücks genau das passiert, dass was ganz, ganz Spannendes entstanden ist, was weitergeht, was jetzt noch nachträgt und uns jetzt eigentlich wieder abholt, dass wir sagen, da möchten wir auch mitmachen, Markus. Ne?
Genau, weil das ist, sagen wir mal, darum habe ich auch eben die Documenta kurz erwähnt, das ist ein Foucault-Bogen versucht, weil natürlich, weil ich mich auch immer frage, was ist die IBA eigentlich? Ne? Und die Documenta ist ja auch ein Zufallsprodukt einer Bundesgartenschau geworden. Ne? Und dass das so ein Erfolg war, hat dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, die Bundesgartenschau können wir in Kassel nicht mehr wiederholen, aber eine Documenta, die war ein einmaliges Kunstprojekt und dass sie bis heute angeblich ja die wichtigste Kunstausstellung der Welt geworden ist, liegt im Grunde an einem findigen Kopf, der sich an eine Bundesgartenschau rangehängt hat. Und im Grunde ist jetzt auch die Frage, ihr habt euch da an eine IWA, also findige Köpfe hängen sich da, IWA Emscher oder IWA Hamburg.
Oder Die IBAs haben uns gefunden, weißt du, genau. Das kannst du auch sagen.
Genau. Aber was ist das letztlich? Und ist diese Veränderung einer Stadt oder die andere Stadt, und ihr sagt ja auch lieber, ihr redet lieber von Gesellschaft vielleicht noch als Stadt, ist das dann wirklich etwas, was ihr als Verändernde, also ich glaube, es geht ja um Identitätsfindung auch in bestimmten Stadt- oder gesellschaftlichen Gebieten. Und da eben ein, das frage ich ja, ist das ein Modell, was Schule macht? Also ist das etwas, was vielleicht für alle Städte denkbar ist oder ist vielleicht auch gerade Hamburg spezifisch, weil es gab ja auch die Akademie Isotrop. Ich kenne so ein Modell nur in Hamburg. Also wo sich Künstler eben und Professoren zusammengetan haben und auch gesagt haben, die Studenten sind auch Professoren, jeder kann eine Aufgabe in dem System erfüllen und ist eben auch in seinem Fachgebiet Experte und es gibt nicht immer diese Hierarchie von Lehrer und Schüler. Und so ist das ja eigentlich in Stadtstrukturen auch. Warum muss, also ich ärgere mich auch immer über die Ampelschaltung und denke, ich könnte das viel besser. Ja, aber so ein doofes Beispiel, aber also ist das für euch ein tragfähiges Ding? Und damit, vielleicht auch dann ist die Möglichkeit natürlich noch für Gespräche, aber Sie riechen es ja schon die ganze Zeit. Ja. Aus Hamburg kommt auch ein köstlicher Fisch, ne, aus Wilhelmsburg, den wir Ihnen natürlich jetzt nicht so lange vorenthalten wollen. Und ich weiß nicht, was das Buch heute Abend kostet, das haben wir auch nicht gesagt. Kostet 38 Euro, okay. Gut, aber das vielleicht so, bevor wir hier auch vielleicht, ich weiß nicht, ob noch eine offene Diskussion gewünscht ist oder ob Fragen sind, aber vielleicht so die letzte Frage, IBA und eben andere Stadt, Akademie plus eben gesellschaftliche Veränderung durch jeden Einzelnen, ist das greifbar? Also ist das eine Identitätswandel, Struktur, Ebene, die man über Kunstprojekte angedockt an IBA oder sonst wie unbedingt machen muss? Weil wie ist eure Erfahrung?
Also ich würde sagen, in der Tat, also könnte man das so sehen. Andere Stadt heißt ja nicht, dass die eingelöst wird, sondern das ist ein immer ausstehendes Versprechen. Und gerade diese Wandlungsprozesse betreffen uns immer. Also Stadt ist immer in Veränderung. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und ich fände auch eine Zielvorgabe für eine Stadt eine Katastrophe. Also in jeder Hinsicht eben halt verschließend und eben ganz klar eher das zementierend, was schon jetzt sich andeutet an Segregationen und eben halt Trennungen und Auseinanderdividierungen in den Städten.
Der hier wird der 1000 Füße abgerissen.
Der wird jetzt abgerissen? Ihr habt den Kampf verloren für den. Da lässt sich nichts dran verändern. Ja, also da kann ich jetzt auch gar nicht helfen.
Nein, aber wie hat man denn Möglichkeitsformen?
Ich denke im Vorfeld, das ist ja beim 1000 Füße auch passiert. Es gab ja eine ganze Reihe von Versuchen, sich dem zu widersetzen, oder? Hat sich nicht so ganz so fortgetragen durch die gesamte Bevölkerung, oder? Das sind auch immer so zwei Dinge, Kunst und Stadtentwicklung, das ist ein ganz schwierige Kombination, ganz einfach, weil da ganz unterschiedliche Macht wirkt auf beiden Seiten. Und zwar auf der einen unheimlich viel Geld, Planungsmacht und politische Macht und auf der anderen Seite, ja, die Kunst halt. Und das sind einfach keine Partner, die tatsächlich, oder vielmehr seitens der Stadtentwicklung, so haben wir es zumindest festgestellt, wird man zwar ja, angesehen, aber nicht als gleichberechtigter Partner natürlich adressiert und gefragt. Und ich meine, das gab es in Hamburg auch schon in den 80er Jahren, dass immer wieder die Künstler eben ganz stark dafür sich gemacht haben, dass man in Stadtentwicklungsprojekte gleich oder Prozesse mit einbezogen wird, dass es Gremien gibt, die halt behördenübergreifend tagen und solche Dinge, Fragen der Stadtentwicklung diskutieren.
Aber da stellt sich halt auch so ein bisschen die Frage, warum, also es können eben dann auch nicht immer die Künstler sein. Also darum geht es halt genau. Also was für ein Echo findet dann so ein Impuls? Und in Wilhelmsburg und auf der Veddel in diesem IBA-Zusammenhang zu arbeiten, ich glaube, das ist eigentlich, so habe ich es empfunden, eigentlich eher auch ein etwas distanziertes und irgendwie skeptisches Betrachten gewesen. Also was werden die jetzt tun mit dieser Freiheit, die wir ihnen geben? Das nannte sich ja erst unabhängige Kunstplattform, ist natürlich irgendwie schon so ein bisschen eine merkwürdige Umschreibung von diesem Verhältnis ist, weil natürlich dieser IBA-Zusammenhang immer da ist und die Kunstprojekte auch immer in diesem IBA-Zusammenhang gesehen werden. Es gab ja vor der Akademie einer anderen Stadt auch schon andere Projekte, Kultur Natur war eins und davor gab es eine große stadtteilweite Aktion, Aktivität, in der ganz viele dezentrale Kunstprojekte stattgefunden haben. Also ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass das ein Modell ist und würde auch tatsächlich gar nicht erst darüber nachdenken wollen, ob man dieses Modell braucht. Also ich denke, dass die IBAs, wenn sie sich als eine Laborsituation ernst nehmen, auch immer wieder ihren eigenen ganz besonderen Weg zu Kunst finden müssen oder nehmen müssen und das hängt dann letztlich tatsächlich mehr an Personen und an Horizonten und Konstellationen, die sich entwickeln können oder denen man einfach auch den Raum lässt, um sich zu entwickeln, als jetzt an Modellen oder Rezepten, die dann einmal erprobt werden und wieder übertragen werden. Also ich glaube, sowas muss notwendig schief gehen, also das funktioniert, weil es ist eben nicht die Stadt, sondern es ist eben dann immer Hamburg-Wilhelmsburg und der Stadtteil und die auch stadtgesellschaftliche Konstellation, die da ist, die eben auf eine ganz bestimmte Art und Weise Resonanz gibt dem, was von den IBAs da an Veränderungsimpulsen reingetragen wird.
Also ich kann vielleicht nochmal zur IBA Emscher Park ergänzen, weil es ja eine ganz andere Zeit, aber auch eine andere Region war, wo die IBA Emscher Park stattgefunden hat, nämlich dieses Ruhrgebiet, was diese Transformation stemmen musste mit der sterbenden Industrie und sehr desperaten Zuständen, hohen Arbeitslosigkeitszahlen und dann dazu noch Gebäude und Infrastrukturen im Überfluss, sodass die IBA ja kaum gebaut hat im Ruhrgebiet, sondern eher Landschaft gestaltet hat und umgenutzt hat. Und es eher darum ging, wie gestalten wir denn unsere Lebensumwelt neu. Und da hatte ich natürlich das Glück, dass ich im System der IBA gearbeitet habe und wir große Kunstwerke, die heute als Landmarkenkunst betitelt ist, umsetzen konnten. Also da gab es diese Problematik nicht, aber ich sehe sehr stark, wie das auch in anderen internationalen Bauausstellungen wie der IBA See dann nicht mehr so gut geglückt ist. In Hamburg wird unglaublich viel gebaut, vielleicht ist deshalb auch nicht so.
Letztendlich wird auch von der IBA Hamburg nicht so wahnsinnig viel gebaut, ja, im Vergleich zu vielleicht früheren oder so, sondern es sind dann eben relativ kleine Projekte, weil es ist ja schon sehr stark besiedelt und man hat dann also auch renoviert, restauriert und so weiter. Aber was ich nochmal sagen wollte, die IBAs geben zumindest bisher Freiräume und Spielräume für eben andere Ansätze oder andere Denkmöglichkeiten und das muss man bei aller Kritik beispielsweise auch an tatsächlich konkreten Vorhaben, ich meine in Hamburg, das ist einfach ein wahnsinniger Anspruch, man hat über 30 Jahre einen Stadtteil politisch und eben halt in jeder Hinsicht vernachlässigt und jetzt soll das mal so eine IBA wuppen, das geht gar nicht, also das ist eigentlich nicht möglich und sie haben eine Bildungsoffensive, sie bemühen sich in Bildung zu investieren auf der einen Seite, sie machen ihre Stadtentwicklungsprojekte und sie geben halt auch noch verschiedensten anderen Projekten Raum, dass das nicht irgendwie alles so einfach so funktioniert, weil dafür hatte, glaube ich, auch niemand einen Masterplan. Und die IBA Emscher Park war schon auch noch eine Art Vorbild. Und Ich meine, Hamburg hat es deshalb schwerer, weil da ist dieser reiche Norden. Da ist einfach, hier ist so eine Art armes Viertel und da der benachteiligte Ort. Und dann gibt es aber noch die Stadt auf der anderen Seite. Im Ruhrgebiet ist das irgendwie dann doch noch anders. Sollen wir zum Fisch übergehen? Wir machen mal. Vielen Dank.